Liebe Hörerinnen und Hörer bei Radio Horeb, liebe Schwestern, ich beginne mit einem Gebet von John Henry Newman. Mein Gott, mein Erlöser, bleibe bei mir. Fern von dir müsste ich welken und verdorren. Zeigst du dich mir wieder, blühe ich auf in neuem Leben. Du bist das Licht, das nie verlöscht, die Flamme, die immer lodert. Vom Glanz deines Lichtes beschienen, um anderen zu leuchten. Ich bin nur wie ein Glanz, durch viele Worte, sondern durch die stille Kraft der tätigen Liebe, wie deine Heiligen, durch meines Herzens aufrichtige Liebe zu dir. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, fern von dir müsste ich welken und verdorren, so betet John Henry Newman. Und das ist genau die Beschreibung dessen, was wir heute Morgen auch schon betrachtet haben, dass der Mensch verwelkt, die Freude verliert, wenn er Gott verloren hat. Ohne Gott kann der Mensch keine Freude haben. Deshalb hat Jesus ja uns eingeladen, wie Rebzweige am Weinstock, in Einheit mit ihm zu leben, damit sein göttliches Leben, seine innigste Beziehung durch den Heiligen Geist zum Vater in uns allen sei und damit unsere Freude vollkommen sei. Das ist sein Wunsch an uns und das ist auch das Ziel seiner Sendung auf diese Erde, dass am Ende wirklich die große Freude sich ausbreitet über alles. Und hier schon auf der Erde sollen wir den Glanz seiner Freude in uns tragen und den Menschen diese Botschaft der Freude, die frohe Botschaft, weiterbringen. Wir haben heute Morgen betrachtet, dass dieser Appell auch ein Imperativ ist an die Menschen. Bleibet in mir, dann bleibe ich in euch. Aber wir erleben, dass der Mensch aus dieser Freude herausgefallen ist und dass die Traurigkeit sich über die Erde gelegt hat. Wie das geschehen konnte, dazu eine Stelle, die Sie natürlich alle kennen, aus dem 3. Kapitel des Buches Genesis. Die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Die Frau entgegnete der Schlange: Von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen, nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Darauf sagte die Schlange zur Frau: Nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß vielmehr, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott sein und erkennt Gutes und Böses. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide war und dazu verlockte, klug zu werden. Sie nahm von seinen Früchten und aß. Sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Von da an breitet sich die Traurigkeit über die Welt aus. Es beginnt mit dem Misstrauen gegen den Geber alles Guten. Das ist in der Welt immer so, dass das Misstrauen die Gemeinschaft zerstört. Und der Schachzug der Schlange ist ja ganz klug ausgewählt, dem Menschen dieses tiefe Misstrauen gegen Gott ins Herz hinein zu säen. Gerade das war das Ziel des Versuchers, den Menschen von Gott zu trennen, ihn zu emanzipieren von Gott. Und damit verlor der Mensch die Freude. Die Emanzipation ist ja ein Ausdruck, der aus der Gesellschaftsordnung kommt, in der es noch Sklaven, Unfreie gab. Und wenn sie aus der Hand des Herrn freigelassen wurden, nannte man das Emanzipation, das heißt aus der Hand herausgenommen, freigelassen. Der Mensch, der also in der Hand Gottes war, geborgen, aufgehoben, beschützt, behütet, in Einheit mit ihm lebend, er wurde dazu versucht, ein selbstständiges Wesen gegen Gott zu werden. Diese Versuchung, ihr werdet sein wie Gott, ihr werdet das Gute und das Böse erkennen, der Mensch, der sich selbst zum Herrn macht über Gut und Böse und sich gegen Gott stellt und damit meint, selber Gott sein zu können, der verliert die Freude. Die Freude kommt nämlich allein aus der tiefen organischen Einheit des Menschen mit Gott. Wie eben die Rebzweige am Weinstock nur Rebzweige sein können, um Frucht zu bringen und ganz mit dem Weinstock und untereinander verbunden zu sein. Das heißt, hier vertauscht der Mensch das Ekstatische, von dem wir heute Morgen gesprochen haben, außer sich sein vor Freude. Was Gott motiviert hat, einmal die Welt zu erschaffen, außer sich zu sein und diese Freude übersprudeln zu lassen auf seine Geschöpfe. Der Mensch vertauscht dieses außer sich vor Freude sein mit dem außer sich keinen Gott anerkennen. Und das ist das Schlimmste, was es gibt. Wenn der Mensch behauptet, außer sich gäbe es keinen Gott und kein Wesen, das bestimmend wäre, dem er sich zu unterwerfen hätte und der für ihn die Mitte des Lebens bedeutete. Die Sünde ist also sozusagen die Absonderung des Menschen. Das Wort Sünde kommt ja von Sund, Absonderung, Spaltung. Und seitdem der Mensch sich von Gott getrennt hat, beherrscht die Sünde, dieses Abgeschiedensein von Gott, das ganze Weltgeschehen. Wenn wir das einmal als den Hintergrund auch der Weltgeschichte und der geschichtlichen Ereignisse in diesen Tagen bedenken, dann wird uns ja eindeutig klar, es wird auf der einen Seite beispielsweise davor gewarnt und Angst verbreitet, dass die Islamisierung in unserem Volk immer mehr zunimmt. Da ist ja etwas dran. Was nützt es aber, diese Angst zu schüren, wenn die Menschen sich nicht darum bemühen, gegen die Islamisierung eine Christianisierung zu setzen, den Menschen wieder mit Gott zu verbinden? Das ist es, was uns eigentlich alle Argumente aus der Hand nimmt. Und deswegen gibt es wirklich nur das eine, dass das Christentum sich wieder stärkt, indem es Gott sucht und die Einheit mit Gott wieder lebt, das Versöhntsein mit Gott wieder lebt. Ich erinnere mich an ein Wort von dem jüngst verstorbenen Journalisten Peter Schollatour, der gesagt hat, dass der Islam so stark ist, in der Welt und in unserer Gesellschaft liegt an der Schwäche des Christentums. Und wenn die Menschen nicht mehr die Nähe Gottes suchen, sondern meinen, ohne ihn auszukommen, und in unserer pluralistischen Gesellschaft hat der Mensch so ungefähr diesen Dünkel, er meint, ohne Gott auskommen zu können. Wenn diese Mentalität vorherrscht, haben wir kein Mittel, eine Islamisierung, wie man es nennt, zu bekämpfen. Denn mit Waffengewalt oder mit sonstigen politischen Mitteln werden wir dieser Dinge nicht Herr. Also wie gesagt, diese Absonderung von Gott ist das große Unheil, das von Anfang an die Menschheit in die Traurigkeit hineingestürzt hat. Der Genuss Gottes, wenn man das so sagen darf, wird durch den Genuss der geschaffenen Dinge ersetzt. Und das nennt man Götzendienst. Dieses Bild von der Frucht des Baumes. Der Mensch will den Genuss Gottes vertauschen mit dem Genuss der geschaffenen Dinge. Das heißt, das einzige Glück wird vom Menschen nicht mehr von Gott erwartet, sondern von einem Geschöpf, und er richtet sein ganzes Leben danach aus. Das nennt man Götzendienst. Ein Götze ist immer ein Ding oder ein Mensch, eine Sache, von der der Mensch sein ganzes Glück erwartet. Und wenn das nicht mehr Gott ist, von dem ich alles Glück der Welt erwarte und meines Lebens, dann bin ich ein Götzendiener. Irgendeine Form von Götzendienst und Kult hat jeder Mensch. Jeder Mensch. Viele kreisen nur um sich selber und sind sich selber Gott genug. Ich erinnere mich einmal gelesen zu haben, dass Papst Johannes der 23., der gute Papst, il Papa Buono, dass er einmal gesagt hat, das Gleichnis in den Evangelien, das ihn am meisten Schwierigkeiten macht, ist das Gleichnis vom Unkraut im Weizen. Das gibt ihm Rätsel auf. Warum muss das sein? Warum lässt Gott das zu? Warum ist das Gute immer untermischt vom Bösen? Warum ist das Böse meist augenscheinlicher und bedrohlicher, als das Gute augenscheinlich und virulent zu sein scheint? Das macht uns Mühe. Vor allem, wenn wir uns doch abgemüht haben, das Gute zu wirken, und am Schluss erleben wir, dass Zerstreuung ist, dass Feindschaft ist, dass alles missraten ist, dass die Menschen uns falsch verstanden haben, dass wir auf ganz anderen Wegen gehen, die wir ihnen gewiesen haben. Ein Priester zum Beispiel, der in seine Gemeinde so viel investiert hat und dann erleben muss, wie die Gemeinde auseinanderfällt. Zu mir sagte mal ein Priester, der 40 Jahre Dienst getan hatte, nun bin ich schon mehr als 25 Jahre in dieser Pfarrei. Und was habe ich erlebt? Dass die Zahl der Gottesdienstbesucher als mehr um die Hälfte geschwunden ist. Was habe ich erreicht? Ich habe mich abgemüht. Dieses Unkraut im Acker, das macht zu schaffen. Und warum sagt der Herr, lasst es doch wachsen zusammen mit dem Weizen, wartet bis zur Ernte. Diese Geduld, die er anmahnt. Natürlich wissen wir, am Ende wird es eine gute Ernte sein. Am Ende wird das Böse besiegt sein, das wissen wir. Aber wir haben oft nicht die Geduld, das abzuwarten. Wie kommt das Böse in die Welt? Heißt es nicht, dass Gott die Welt gut geschaffen hat? Und er sah, dass alles gut war, heißt es im Buch Genesis. Wir merken also, es gab am Anfang der Menschheit einen zerstörerischen Urknall, so könnte man das nennen, im Gegensatz zu dem schöpferischen Urknall, aus dem alles geworden ist. Aber was wissen wir darüber? Dieses Bild von der verbotenen Frucht deutet es uns an, was es in Wirklichkeit war, sicherlich diese Versuchung, sich selbst anstelle Gottes zu setzen, die den Menschen immer wieder überkommt. Aber eines wissen wir, alle Katastrophen der Menschheit, auch die furchtbarsten Dinge, die wir in den letzten Jahrhunderten erlebt haben, weil nämlich auch die Massenvernichtungsmittel immer mehr Wirkung zeigen und kleinste Ursachen größte Wirkung des Zerstörerischen erzeugen können. All diese furchtbaren Katastrophen haben in diesem Ereignis dieses zerstörerischen Urknalls, der am Anfang der Schöpfungsgeschichte und Menschheitsgeschichte steht, ihren Ursprung. Eines bleibt dabei allerdings tröstlich. Der Mensch ist nicht der Verursacher des Bösen. Die Schlange war ja bereits da. Der Mensch ist schon der Verführte. Und es gibt ein Wort aus dem Munde Jesu, das uns immer wieder auch in solchen Situationen Trost gibt. Nämlich, wenn er vom Kreuze herunter betet: Vater, verzeih ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Sind verblendet, sind verführt. Die Schlange war schon da. Irgendwo in der Engelwelt hat es einmal begonnen. Und das, was wir Sündenfall nennen, ist eigentlich nichts anderes als der Versuch des Bösen, des Teufels, den Menschen in den Aufstand gegen Gott mit hineinzuziehen. Ein raffinierter, lang angelegter Plan, von dem die Kirchenväter ja sagen, er richte sich gegen das Geheimnis der Menschwerdung Gottes selber. Denn wenn man einmal den Keim des Bösen in das Menschengeschlecht, sprich mit den modernen Worten, in die Genetik des Menschen hineingelegt hat, wie soll dann das noch zustande kommen, was der heilige Paulus im Kolosserbrief etwa so beschreibt? Durch Christus ist alles geschaffen und auf Christus hin. Wenn ich die Genetik des Menschen zerstöre, dann wird auch die Menschwerdung unmöglich. Und wir wissen ja, dass Gott den Plan des Bösen zerstört hat, indem er einen Neuanfang gemacht hat mit der Menschheit in Maria. Also, worin bestand dieser Aufstand des Geschöpfes gegen Gott? Genau im Gegenteil all dessen, was wir im Vaterunser erbitten. Nicht dein Name, mein Name werde geheiligt. Nicht dein Reich komme, mein Reich komme. Nicht dein Wille geschehe, mein Wille, hat das Sagen. Sie erinnern sich vielleicht, die Älteren, dass es in der Nazizeit einen Propagandafilm gab, raffiniert gemacht unter dem Titel Triumph des Willens. Und was das für ein bösartiger Wille war, der damals die Welt beherrscht hat, zerstörerischer kann man sich das nicht vorstellen. Wenn der Mensch sich gegen Gott stellt und nicht mehr den Willen Gottes zum Maßstab seines Handelns macht, dann kommen die schlimmsten Katastrophen zum Vorschein. Das ist ungefähr so, wie wenn eine Glühbirne sagen wollte: Schaut mich an, wie ich leuchten kann. Alle Schönheit, alle Lichtkraft kommt von mir. Dann brauche ich nur den Schalter umzulegen und dann wird es dunkel. Sobald dir die Kraft nicht mehr von außen zuströmt, hat sie kein Licht mehr zu bieten. Aber so ungefähr hat der Mensch gemeint, das ganze Licht komme von ihm. Deswegen wird ja auch der Anführer der Engelscharen, die sich gegen Gott gestellt haben, Luzifer genannt. Jesus nennt den Teufel einen Lügner und den Vater der Lüge im Kapitel 8 im Johannesevangelium. Und worin besteht diese Täuschung? Die Lüge besteht darin, dass der Lügner uns vorgaukeln will, dass das Endliche die Unendlichkeit sei und dass das Menschliche und Geschaffene die Göttlichkeit sei und dass das Vorläufige uns Glückseligkeit verleihen kann. Hier vertauscht er also die Unendlichkeit mit der Endlichkeit, die Göttlichkeit mit dem Geschaffenen und das Vorläufige, die Glückseligkeit durch das Vorläufige. Es ist interessant, dass diese Denkart auch Einzug gefunden hat, natürlich auch in die Kirche. Sie erinnern sich, dass vor wenigen Tagen Papst Franziskus der versammelten Kurie eine gewaltige Exhorte verpasst hat und ihnen die 15 Sünden der Kurie vorgehalten hat. Und eine der Sünden nannte er die Sünde, den Sündenwahn, unsterblich zu sein. Und dann sagte er als Mittel zur Heilung, gehen Sie mal über den Friedhof. Dort liegen Sie alle, die sich für unsterblich gehalten haben. Und da werden Sie eines Tages auch sein. Und alle großen Machthaber, die diese Welt verändern wollten, haben gemeint, sie seien unsterblich. Und sie alle sind dahin gegangen. Gott ist der Einzige, der bleibt. Das müssen wir uns immer klar sagen. Und wenn wir uns nicht an dem festmachen, der bleibt, haben wir selbst keine Bleibe. Und deswegen kann der Mensch nur in Gott wirklich glücklich werden und Freude haben. Wenn der Mensch also die Immanenz, also das rein Irdische, gegen die Transzendenz vertauscht, und wir haben heute Morgen gehört, die Freude ist etwas Transzendentes, hat in Gott ihren Ursprung. Wenn wir also diesen Ursprung in Gott vertauschen mit den geschaffenen Dingen, mit der Vergänglichkeit, also mit der Weltimmanenz, dann sind wir der Traurigkeit ausgeliefert. Der Mensch hat dummerweise diese Wahl getroffen und trifft sie auch leider immer wieder neu. Und deswegen wird auch der Tod, das Sterben, das irdische Sterben, nicht als eine Verwandlung erfahren, die uns endlich dorthin führt, wohin wir geschaffen sind, sondern als ein bitteres Ende mit keiner Wiederkehr. Diese Lügen breiten sich aus in den Herzen der Menschen mehr und mehr, und je mehr sie meinen, darin das Glück zu finden, desto trauriger werden sie. Da gibt es das Glück, die Lüge von der Selbstverwirklichung. Das heißt, dass der Mensch durch sich selber das Ziel seines Lebens erlangen kann, indem er sich in irgendetwas hinein verfremdet, was gar nicht ihm zugedacht ist. Ich habe schon ein paar Mal die Geschichte von der Franziska erzählt, die mit 70 Jahren vor Gott hingetreten ist und gebetet hat, lieber Gott, jetzt bin ich schon 70 Jahre alt. Und was mir bevorsteht, das ist wahrscheinlich ein mühseliges Alter, Gebrechlichkeit und Pflegebedürftigkeit. Ich möchte dich bitten, nimm mich doch aus dieser Welt in einem sanften Tod hinweg. Da spricht Gott zu ihr, liebe Franziska, du wirst 100 Jahre alt. Denkt Franziska, oh, das ist ja gut. Dann kann ich ja doch noch was aus dem Leben machen. Und geht in den nächsten Beauty-Salon und lässt sich noch einmal richtig zurechtmachen. Lässt sich liften, lässt sich ein flottes Kleid verpassen und lässt sie sich verändern. Jedenfalls, nach einem Tag kommt sie da aus dem Kosmetiksalon mit Stöckelschuhen, mit einem kurzen Röckchen, hat eine Perücke auf und sieht ganz fesch aus, läuft auf die Straße, ein Auto kommt und fährt sie tot. Da kommt sie vor den Herrn im Himmel und sagt, ja, lieber Gott, du hast mir doch gesagt, dass ich 100 Jahre alt werde. Sagt Gott zu ihr, liebe Franziska, es tut mir leid, ich habe dich nicht mehr erkannt. Und das ist ein theologischer Witz, wenn man so will, denn wenn der Mensch sich vor Gott verfremdet und zu etwas werden will, zu dem er nicht von Gott geschaffen ist, und etwas tun und werden will, was ihm nicht zugedacht ist von Gott, ja, dann kommt das heraus, dass Gott eines Tages sagt, hinweg von mir, ich kenne dich nicht, wie Jesus es einmal im Evangelium gesagt hat. Dann kann er uns nicht mehr kennen. Wir haben es total verfremdet. Dieser Wahn von der Selbstverwirklichung ist eine Lüge, die uns im Grunde nicht glücklich macht, sondern traurig. Oder die Lüge von der Freiheit, der unendlichen Freiheit und Mündigkeit des Menschen. Dass er also meint, ihm sei alles erlaubt, was möglich ist. Auch dieser Wahn beherrscht die Menschheit heute, die keine Gebote mehr kennt, außer das, was ihnen nützt und was sie in ihren Zielen weiterbringt. Und damit kehren sie sich gegeneinander und gegen die Schöpfung und geraten in immer tiefere Manipulation und Knechtschaft hinein und meinen dabei, frei zu sein und frei zu handeln. Das geht genauso in diese Richtung von Selbstbestimmung. Du kannst machen, was du für richtig hältst. Du kannst die Welt nach deinem Willen gestalten. Und gut ist, was dir Nutzen bringt und was Spaß macht. Das sind ungefähr solche Maximen, die heute die Welt weithin beherrschen. Dann, ich habe schon erwähnt, die Lüge vom Konsum. Konsum ist das Gegenteil von Hingabe. Die erste Sünde im Paradies war eine Konsumsünde. Der Mensch wollte genießen, wie auch immer. Aber der Mensch ist eben nicht zum Konsum, sondern zur Hingabe geschaffen. Aber wir erleben das heute nicht nur in einer Konsumgesellschaft in Bezug auf die materiellen Dinge. Wir erleben das Konsumdenken auch im spirituellen Sinne. Sie wissen ja, dass die Menschen heute oft in den Gottesdienst gehen und nachher enttäuscht aus der Kirche kommen und sagen, hat mir nichts gebracht. Da könnte doch Gott uns die Frage stellen, hast du mir denn etwas gebracht? Denn gerade in der Eucharistiefeier besteht die Opfergabe ja darin, dass ich mich hingebe. Deswegen sagt ja auch der Priester am Ende der Gabenbereitung oder Gabendarbringung, besser gesagt, sagt er ja, betet, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Das heißt, unser Opfer ist unsere Hingabe. Wenn sich also Jesus am Ende einer Eucharistiefeier zu seinen Engeln und Heiligen umdreht und sagt, hat mir nichts gebracht, dann könnte es sein, dass die Leute, die im Gottesdienst waren, überhaupt nicht bereit waren, sich Gott darzubieten. Also Konsum anstelle von Hingabe, das ist sicherlich eine ganz große Lüge, die diese Welt beherrscht, weil der Mensch meint, darin wird er glücklich. Das Gegenteil ist der Fall. Der Mensch, der sich hingibt, erfährt, dass er dadurch den größten Gewinn und die größte Freude findet. Oder die Lüge vom Fortschritt. Fortschritt egal wohin. Ja, Augenblick. Fortschritt, das Wort sagt eigentlich noch gar nichts. Wenn ich kein Ziel habe, kann ich auch keinen Fortschritt machen. Ich erinnere mich an ein Wort von Bischof Düber in Fulda, der einmal gesagt hat, wenn ich an einem Abgrund stehe, ist jeder Schritt zurück ein Fortschritt. Denn wenn ich den Schritt vorausmachen würde, dann würde ich ins Verderben stürzen. Und deswegen, Fortschritt muss immer ein Ziel vor Augen haben. Und wir wissen ja, was das wirkliche Ziel des Fortschritts ist, das Kommen des Reiches Gottes. Wie wir es im Vater unser erbeten, dein Reich komme, nicht mein Reich komme. Also Fortschritt heißt nicht einfach Bewegung irgendwohin auf Biegen und Brechen. Und wenn sich solche Worte hören wie die fortschrittlichen Kräfte in der Kirche, da sträuben sich mir schon die Haare. Denn fortschrittliche Kräfte in der Kirche müssen all die Kräfte sein, die den Menschen zur Heiligkeit führen. Und das ist in mir eigentlich der Fortschritt. immer mehr zu wachsen in der Liebe zu Gott, im Glauben an Gott, in der Heiligkeit. Und dann eben die Lüge vom Paradies. Man könne das Paradies auf Erden gestalten. Welche Traurigkeit entsteht daraus? Das Wort Paradies dürfen Sie ruhig einmal gleichsetzen mit dem Wort Freude. Paradies gleich Freude. Und da das nur in Gott gefunden werden kann, deswegen kann es auch nie ein irdisches Paradies geben. Denn das irdische Leben des Menschen wird immer gekennzeichnet bleiben durch Krankheit und durch Tod und durch Traurigkeit und allerlei Leiden. Der heilige Augustinus hat den Menschen, der so aus der Freude herausgefallen ist, bezeichnet als das Wesen, das in sich vergrümmt ist. Also in se curvatus, wie er sagt. Der also nicht mehr auf Gott ausgerichtet ist, sondern sich um sich selber dreht und windet. Es gibt auch noch die Lüge von einem Art Jenseitsparadies, das die Menschen sich selber zurechtmachen. In ihren selbst gebastelten Religionen, esoterischen Kulten und weiß Gott was alles dieser Art. Sogenannte Patchwork-Religionen. Jeder sucht sich seins heraus, macht sich einen Cocktail zurecht und meint, das sei nun wirklich der wahre Weg. Von dieser Art gibt es heute so viel. Es gibt eine Menge von Literatur. In den Buchläden überwiegt die Esoterik die Theologie. Das sind die selbstgewählten, selbstgemachten Wege, die den Menschen zum Glück führen sollen. Wir erleben also, dass die Sünde am Anfang den Menschen in die Traurigkeit hineingeführt hat und dass sie die Spaltung bewirkt hat, die uns losgelöst hat von Gott und den Menschen auf sich selbst verworfen hat. Der Prophet Jeremia hat das etwa mit den Worten gesagt: Mein Volk hat doppeltes Unrecht getan. Mich hat es verlassen, den Quell des lebendigen Wassers, um sich Zisternen zu graben, Zisternen mit Rissen, die das Wasser nicht halten. Wer die Quelle des lebendigen Wassers verlässt, der ist selbst bald verlassen. Das Wasser in der Zisterne, das fault und ist am Schluss nicht mehr genießbar. Die Taktik, die die Schlange also hier anwendet, in der Versuchung des Menschen im Paradies, bedeutet Divide et impera. Teile und herrsche. Oder löse los von Gott und dann hast du den Menschen im Griff. Und genau so, man überlege sich das, ist der Teufel an Jesus herangetreten in den Versuchungen. Wie das exemplarisch an den Versuchungen in der Wüste ausgedeutet wird. Im Grunde ging es genau darum, Jesus vom Willen des Vaters abzulösen, abzutrennen. Und damit sozusagen das Geheimnis seiner Vollmacht und seines göttlichen Wirkens zu verunmöglichen, zu zerstören. Dass das natürlich nicht zum Ziele gelangen konnte, das war klar. Aber immer wieder ist es ein und dasselbe. Der Mensch soll von Gott getrennt werden, damit er aus der Freude herausfällt, und damit der Teufel über ihn herrschen kann. Deswegen ist der einzige Trost, den wir haben, dass wir Menschen nicht die Verursacher des Bösen, sondern nur die Verblendeten und Verführten sind. Das gibt uns eben auch die Möglichkeit der Umkehr und der Bekehrung. Es gibt ja eine Sünde, von der Jesus spricht, die Sünde wider den Heiligen Geist, die nicht verziehen werden kann. Wahrscheinlich meint er, dass es eine verhärtete Haltung geben kann, die aus der Sicht des Heiligen Geistes uns eigentlich die Wahrheit und die Schönheit aufzeigen möchte. Und mit genau diesem Wissen, das der Heilige Geist mir vermittelt, sage ich nicht Ja zu Gott, sondern Nein zu Gott. Und diese Sünde kann nicht aufgelöst werden, sagt Jesus. Das ist das Furchtbarste, was es gibt. Wenn der Mensch das Böse um des Bösen willen täte. Ich muss sagen, ich habe noch keinen Menschen, Gott sei Dank, kennengelernt, der das Böse um des Bösen willen getan hätte. Die meisten Menschen sind doch immer die Verblendeten. Ich glaube, auch die, die im Namen Allahs und irgendeiner Gottheit das Böse in die Welt hineintragen, sind auch Verblendete. So hat sich also am Anfang der Menschheit die Traurigkeit über die Schöpfung gelegt, und unsere Frage ist es, wer kann diese Traurigkeit wieder in Freude verwandeln? Denn dazu sind wir geschaffen. Und deshalb ist Jesus in die Welt gekommen, damit seine Freude in unseren Herzen lebendig werde und damit wir damit seine Freude in uns vollkommen sei. Wir werden also in den nächsten Tagen darüber nachdenken, wie die Freude wieder in die Welt gekommen ist und wie diese Freude sich immer mehr ausbreiten kann in unserem Leben, in der Kirche und in der Welt. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten die Exerzitien, den zweiten Vortrag, das Thema »Damit eure Freude vollkommen sei«. Referent ist Pfarrer Winfried Abel. Wir übertragen aus dem Bergkloster Bestwig bei Meschede.